Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Durch die Priester kommt Heil oder Verderben, Segen oder Fluch über das Volk. Wenn im alten Bund andere Geißeln nicht mehr genügten, um das verhärtete Volk von seinen Irrwegen zurückzubringen, dann schickte Gott die schwerste Geißel, schlechte und verblendete Priester. Betet daher, dass Gott, der Herr, heilige Priester erwecke. Diese Worte des heiligen Clemens Maria Hofbauer sind mehr als 200 Jahre alt und doch scheint es, als würden sie für diese Zeit aufgeschrieben worden sein. Die derzeitige Krise der Kirche ist auch eine Krise des Priestertums, wobei man den Geistlichen aber nicht einseitig den schwarzen Peter zuschieben darf. Denn, und auch das ist eine Weisheit der Heiligen, das Volk Gottes ist für die Heiligkeit seiner Priester mitverantwortlich. Gebt uns heilige Priester. Unter diesem Motto stand eine Podiumsveranstaltung auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011. Es sprachen dort in der Reihenfolge ihres Auftretens der Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meißner, der Regens des Augsburger Priesterseminars, Martin Straub, der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke und der Exerzitienmeister von Hochaltingen, Pater Hans Burb. Die Leitung der Gesprächsrunde hatte Karin Maria Fenbert.
Eminenz, gibt es einen Unterschied zwischen der Heiligkeit des Laien und des Geistlichen?
Das gibt es nicht. Heiligkeit wird uns geschenkt durch die Berührung mit dem heiligen Gott. Das ist wie, jetzt haben wir das furchtbar, diese negative Erfahrung in Japan. Wenn man mit radioaktiver Materie in Kontakt kommt, wird man selbst radioaktiv angesteckt. Und man steckt wieder andere an. Wenn man mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus in Berührung kommt, da werde ich Christo aktiv. Und dann wirke ich Christo aktiv ansteckend auf die anderen. Und das ist jedem Christen aufgegeben, nicht nur auf das jedem Christen geschenkt. Sehen Sie mal, die Grundlage für das Priestertum ist die Jüngerschaft. Aber nicht nur allein, da kommt noch einiges hinzu. Aber ohne Jüngerschaft ist Priestertum gar nicht möglich. Aber Jüngerschaft ist eine Berufung aller Christen. Wir sind alles Jüngerinnen und Jünger Jesu. Das heißt, er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich nenne euch nicht mehr Knecht, sondern Freunde. Bei dem Priestertum kommt da noch die priesterliche Aufgabe dazu. Aber was uns verbindet, Sie da unten und uns hier oben, das ist unsere Jüngerschaft Jesu Christi, dass wir Freunde des Herrn sind. Und da bin ich manchmal der Meinung, ich erlebe viele Laien, die sind meines Erachtens in der Christusfreundschaft viel größer als ich.
Das wird das Publikum sehr freuen. Vielen Dank, Eminenz. Kardinal Meißner hat gerade von der Wichtigkeit der Heiligen Messe gesprochen. Was können Sie oder was wird getan in Priesterseminaren, um jungen Kandidaten ein Bewusstsein zu schaffen für die Wichtigkeit und die andächtige Feier der Heiligen Messe?
Indem die Heilige Messe ganz selbstverständlich täglich in der Seminargemeinschaft gefeiert wird. Das ist ein ganz wichtiges Element der Einübung in das geistliche Leben, zusammen mit den anderen Gebetszeiten, die gemeinsam abgehalten werden, auch die geistlichen Einführungen, um dieses geistliche Tun zu verinnerlichen, theologisch zu verstehen, aber auch existenziell ins eigene Leben so hineinzuholen, dass sie wirksam werden, ja, aktiv werden, wie Herr Kardinal gesagt hat. Wir haben bei uns vor 2 Jahren neben der täglichen Messfeier auch die eucharistische Anbetung wieder ganz in das Programm des Seminaralltages eingeführt am Abend.
Klingt sehr gut.
Jesus muss den Priester begleiten den ganzen Tag und gerade am Abend noch einmal zurückzukommen und die Erfahrungen des Tages, die Herausforderungen des Tages mit Christus noch einmal zu besprechen, wieder zurückzugeben, diese Erfahrung des persönlichen Gebetes, des stillen Gebetes, der Betrachtung, scheint mir wirklich auch ein Schlüssel zu sein, um die Wurzeln der Berufungen tiefer gehen zu lassen.
Bischof Hanke, wenn jetzt Grund gelegt worden ist, um nachvollziehen zu können, warum es so wichtig ist, würdig eine heilige Messe zu feiern, dann passiert es trotzdem sicher im Laufe der Zeit dem einen oder anderen Priester, aber auch dem einen oder anderen Gläubigen, wenn er vielleicht sogar täglich die heilige Messe besucht, dass eine gewisse Routine einkehrt und nicht mehr, obwohl man es vielleicht anders will, die nötige Ehrfurcht da ist. Haben Sie einen Tipp für die Priester und auch für die Gläubigen, was man dagegen tun kann, gegen dieses Routinegefühl?
Die Mitfeier der heiligen Messe und die Gestaltung des geistlichen, priesterlichen Lebens entsprechen sich oft. Ich würde jedem Priester raten, dass er zur Vorbereitung der würdigen Feier der Heiligen Messe ein geordnetes geistliches Leben braucht. Er muss sich jeden Tag Zeit nehmen für das persönliche Gespräch mit dem Herrn. Er muss sich Zeit nehmen, um dem Wort Gottes in der Schrift zu lauschen. Er muss natürlich auch sein Breviergebet lieben, nicht nur persolvieren, sondern lieben. Das ist ganz zentral. Das geistliche Leben ist die Grundlage für den würdigen Vollzug der Liturgie. Und es bedarf natürlich dann auch immer wieder der Oasen das Jahr über. Eine solche Oase, um sich zu erneuern im Geist, ist die Exerzitienwoche, die halte ich für unerlässlich für jeden Priester. Oder auch die Vorbereitung auf die liturgischen Höhepunkte des Kirchenjahres. Das darf nicht nur darin bestehen, dass man Organisatorisches abwickelt, sondern er muss selbst etwa in die Mysterien der Feier sich einstimmen, damit er die Liturgie etwa der Kar- und Ostertage oder der Weihnachtsfeiertage oder von Leichnam oder Pfingsten entsprechend würdig vollziehen kann. Also das, was er am Altar tut, muss im Leben, im eigenen geistlichen Leben grundgelegt sein.
Kardinal Meister, Sie wollten dazu was sagen auch.
Ich wollte nur ganz plakativ sagen, ich kenne Sakristeien, da hängt ein kleines Schild über den Ankleidetisch, da steht drauf, sicut prima, sicut ultima, sicut unica. Das heißt, feier die Messe jetzt so, als wäre es deine erste, deine einzige und deine letzte. Das ergreift mich eigentlich immer wieder. Und wissen Sie, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zum Judas. Der tut mir so leid. Und ich meine, in mir ist auch ein Stück Judas. Und meine radikalste Vorbereitung zur Heiligen Messe ist der Altarkuss. Wenn ich einen Altar küsse, kann der Herr sagen, Freund, ich nenne dich nicht mehr Knecht, sondern, oder sagt er, mit einem Kuss verrätst du mich? Da gehört auch dazu, die Sauberkeit des Herzens, des Gewissens zu einer wirklich innigen Feier der heiligen Geheimnisse.
Dankeschön, Herr Kardinal. Pater Hans Burff, Bischof Hanke hat die Exerzitien anklingen lassen. Sie halten öfter Priesterexerzitien bei sich in Hochaltingen. Warum?
Am Anfang dachten wir, es kommen doch nicht viele, wir machen es gemischt. Dann kamen keine oder höchstens einer. Dann haben wir es doch riskiert, denn es ist, ich glaube, etwas vom Schwierigsten in der Verkündigung zu Priestern zu sprechen, weil man oft nicht weiß, wen man alles vor sich hat. Und ich merke immer wieder, es ist immer die Gefahr bei Priestern, ich weiß das von mir selber und von früher, dass man zu Exerzitien geht, um wieder Stoff zu haben, den man wieder verschießen kann. Und das ist natürlich nicht der Sinn von Exerzitien. Sondern mein Anliegen ist immer, sie in die Beziehung zu Christus zu führen. Also das heißt, das Wichtigste ist die Begegnung mit dem Herrn. Und vielleicht darf ich mal ein Zitat sagen oder zwei. Eines aus einem Exerzitienkurs, wo ein jüngerer Priester, das heißt, er war schon 20 Jahre Priester, glaube ich, plötzlich am Schluss öffentlich sagte, es kann ich eines sagen. Ich weiß ganz sicher, dass ich mein Priestertum freiwillig übernommen habe. Aber jetzt habe ich erkannt, dass ich mich nie entschieden habe, Christus zu folgen. Also dieser Unterschied, ich übernehme das Priestertum gerne mit Freuden und dann merke ich die persönliche Beziehung, also dieses, ich will dir folgen, dir, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, das habe ich nie bewusst vollzogen. Das Gleiche habe ich mal in einer Novizenmeistertagung erlebt. Ich war ja 14 Jahre Novizenmeister. Und da sagte ein guter Novizenmeister eines alten Ordens, eines Mönchsordens, Mensch, mir geht plötzlich auf, ich habe meine Leute zu guten Mönchen erzogen. Aber ich habe sie nicht in die persönliche Beziehung zu Christus geführt. Das war wie so ein Erschrecken. Und das sind Dinge, die mir einfach haften geblieben sind, wo ich gespürt habe, das Wichtigste ist die persönliche Beziehung zum Herrn, was natürlich bestimmte Voraussetzungen auch verlangt. Aber das ist eigentlich unser Ziel, auch in den anderen Kursen. Wir wollen immer die Leute zur Entscheidung für Christus führen. Und haben einen eigenen Ritus, wo sie das ausdrücken können gegen Schluss. Und da merke ich, da geschieht was. Nicht, wenn ich es nur denke, sondern wenn ich es auch öffentlich vor der Gemeinde ausdrücke. Ich gebe mein Leben jetzt Christus und du bist ein und alles. Und wir beten dann auch für ihn, um die Erneuerung des Priestertums. Und da tun sich Dinge, die kann man nicht machen. Da wird sich das Objektive der Beziehung zu Christus mit seinem Leib durch die Taufe, mit seinem Haupt durch das Priestertum, wird plötzlich das Objektive lebendig. Dieses Teilhaben an der Heiligkeit Gottes, mit der ich objektiv ja verbunden bin durch die Sakramente, der Taufe, der Priesterweihe. Und das ist also unser Ziel. Und da merke ich, das ist auch das, warum die, glaube ich, kommen. Sie spüren, es fehlt mir etwas, ich brauche etwas. Aber es ist ein Wachstum. Man hat es nicht mit 20 Jahren. Ich denke oft, meine Güte, ich kam mir schon als bei der Priesterweihe vor als ein frommer Mensch. Nicht? Und wenn ich zurückdenke, schäme ich mich in Grundsboden, was ich oft für noch Sehnsüchte hatte, auf bestimmte Dinge hinzuhaben. Dass ich denke, hast du das nicht gemerkt? Besten Willen gehabt, das kann ich sagen. Aber Fehler, und die habe ich heute noch, aber wo man sich schämt, das ist ein Wachstum. Es ist ein dauerndes Wachstum. Je älter man wird, umso mehr erkennt man, wer man ist.
Jetzt muss ich dazu gleich mal Ihren Nachbarn befragen. Kardinal Meißner, was sagen Sie zu dem Thema Christusbeziehung, gerade auch immer im Zusammenhang mit dem Zölibat? Nicht, dass ich den jetzt hier diskutieren wollte, das habe ich überhaupt nicht vor, sondern wie hält der Priester das aus, weil er eben im Zölibat lebt? Wie gut muss seine Christusbeziehung sein?
Ich habe ja gerade vorhin gesagt, dass was uns verbindet, Priester und unsere Laienchristen, das ist die Christusfreundschaft, die Jüngerschaft. Und das Priestertum ist noch einiges mehr, aber es gibt kein Priestertum ohne Jüngerschaft. Meine Vorredner haben das gerade betont. Wir können uns nicht mit der Weiheurkunde sagen, ja, ich bin jetzt Priester, sondern ich kann das Priestertum nur ausüben, so glutvoll, wenn ich ein Jünger Jesu bin. Wo ich antworte, ich nenne dich nicht mehr Knecht, sondern Freund. Und ein solches Echo auf diese Freundschaft ist zum Beispiel der Zölibat. Ich will es jetzt mal etwas provokatorisch sagen. Christus kann einem Menschen so nahe kommen und so auf den Leib rücken, dass man das Heiraten vergisst. Im Grunde genommen ist das Zölibat. Ja. Aber ich will Ihnen gleich Folgendes sagen, das ist sehr so schlagwortartig gesagt, da steckt ja mehr dahinter. Aber im Grunde genommen ist das wirklich ein Geschenk. Wenn das die Christusnähe nicht da ist, da sollte man heiraten und eine Familie gründen und in dieser Weise das Reich Gottes in der Welt zu bauen. Ich will das aber nochmal anders sagen. Sehen Sie mal, warum der Zölibat heute so in Frage gestellt ist. Die Menschen spüren das schon. Entweder gibt es Gott oder die sind verrückt. Eine andere Alternative gibt es nicht. Entweder gibt es Gott oder die sind verrückt. Und wenn sie merken, dass sie nicht ganz verrückt sind, dann wird man ja fragen, warum. Das heißt, der Zölibat ist der stringentste Beweis für die Gegenwart Gottes. Und zwar nicht ein Gott, der in weiter Ferne wohnt, sondern ein Gott, der dem Menschen, nicht nur dem Zölibatär, auch anderen, so nah auf den Leib rücken kann, dass er in die Planung seines Lebens eingreift. Dafür ist der Zölibatär ein Zeichen und darum sind wir manchen Leuten unheimlich. Die haben manchmal Angst, weil sie denken, mein Gott, kann so etwas Gott einen normalen Menschen, der die Chance hätte, auch eine Familie zu gründen, meinetwegen auf dem Gebiet der Technik oder der Musik, der musischen Wissenschaft, eine große Gestalt zu werden, dass es alles dranhängt und diesem Gott nachläuft, das ist schon ein wirklicher Beweis für die Gegenwart Gottes, was uns, mir jedenfalls, gar nicht so bewusst ist. Mir wird das immer von den anderen gesagt. Für mich ist das so normal, ich bin dazu berufen. Ich kann ja meine Berufung, glaube ich, schon ansagen mit Datum. Ich habe im 5. Lebensjahr zum ersten Mal meinen Eltern gesagt, dass ich Priester werden will, nämlich wir sind spazieren gegangen im Juni, da gibt es ja diese Sternschnuppen. Und da kam eine Sternschnuppe und da sagte der Vater, jetzt könnt ihr euch was wünschen, das geht in Erfüllung. Aha, es dauerte nicht lange, kam die nächste. Da sagt die Mutter nur, habt ihr euch was gewünscht? Sage ich ja. Ja, was willst du mir? Priester. Und das ist geblieben bis heute noch. Ja. Jetzt. Sie sehen, ich bin der Älteste hier oben, aber eine Berufung kann ein ganzes Leben durchtragen und dass man nicht vertrocknet durch die Welt läuft, sondern auch Freude an Gott und an seiner Berufung hat. Ich freue mich immer auf die Fastenzeit, weil an den 5 Fastensonntagen im Brevier die Lectio Brevis aus Nehemias ist, eines der schönsten Stellen der Heiligen Schrift, da heißt es so, heute ist ein Fest zu Ehren des Herrn. Weint nicht und klagt nicht, macht euch keine Sorgen, denn die Freude an Gott ist eure Stärke. Amen.
Sie haben Weltkirch aktuell eingeschaltet, heute mit dem 4. Teil der Höhepunkte vom Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011 in Würzburg. Gebt uns heilige Priester, lautete der Titel einer Podiumsrunde. Es sprachen der Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meißner, der Regens des Augsburger Priesterseminars Martin Straub, der Bischof von Eichstätt Gregor Maria Hanke und der Exerzitienmeister von Hochaltingen, Pater Hans Buob. Die Leitung der Runde hatte Karin Maria Fenbert.
Bischof Hanke, ein anderes Problem in der heutigen Zeit mit unseren großen Pfarreien, wo Pfarrer nicht selten mindestens 2, das ist noch sicher sehr wenig, eher mehr Pfarreien haben, ist die Überlastung. Sie haben mir mal bei einem Gespräch erzählt, wie es Ihnen erging im ersten Jahr, als Sie zum Bischof von Eichstätt ernannt wurden. Haben Sie einen Tipp für überlastete Priester, wie sie trotzdem noch ein geistliches Leben führen können?
Ja, als ich damals ins Amt kam, war ja vorausgehend eine nahezu 15-monatige Sedisvakanz in Eichstätt. Und da ist sehr viel Arbeit liegen geblieben, sehr viele Termine sind dann angefallen. Die rollten zunächst wie ein Tsunami über mich hinweg. Und das war schon ein beachtliches Kontrastprogramm zum vorausliegenden klösterlichen Leben. Was mir damals aufgegangen ist, wenn ich so in die Gesellschaft, auch in die säkulare Gesellschaft schaue und beispielsweise so ein verliebtes Paar vor mir habe. Welche Kreativität bringen diese Menschen nicht auf, um immer wieder Gelegenheiten zu finden, um zueinander zu kommen, miteinander Kontakt aufzunehmen? Oder wenn ich an einen Sportinteressierten denke, wie der seinen Tagesplan gestaltet und kreativ ist, um diesem Hobby auch entsprechend Raum geben zu können. Und er empfindet es überhaupt nicht als Stress, weil er motiviert ist, findet er das sogar als Befreiung, als etwas Schönes. Und das war für mich eine Herausforderung. Ich dachte mir, wenn du klagst, ob der Arbeit, ob der vielen Arbeit, wenn du dauernd klagst, dann fehlt dir offensichtlich diese Grundeinstellung, die sogar säkulare Menschen bei ihren Geschäftigkeiten und bei ihren Lebensrahmensbedingungen an den Tag legen. Es muss doch etwas geben, das dich kreativ macht. Diese Liebe zu Christus, dieses Angezogensein muss doch ähnlich wie säkulare Menschen schaffen, ja noch viel mehr dein Leben auch mit einem anderen Vorzeichen versehen lassen. Und da ist mir klar geworden, der Stress ist nicht immer eine Frage der Arbeitsfülle, sondern der Motivation. Welche Kraft zieht mich an? Was bewegt mich? Ist es der Herr, der mich bewegt? Und ich würde sagen, wenn ein Priester spürt, dass er von der Liebe zu Christus angezogen ist, dann wird er auch Wege und Möglichkeiten finden, dieser Liebe inmitten dieses Getriebes Raum zu geben. Für mich heißt das ganz konkret, ich stehe halt ein bisschen früher auf, damit ich mir in der Früh am Morgen Zeit für und mit dem Herrn gönnen kann. Und die brauche ich. Wenn ich die nicht habe, wenn ich irgendwo auf einer Konferenz bin und der Tagesplan ist sehr eng, es geht oft tief in die Nacht hinein mit Gesprächen und in der Früh bleibt dann zu wenig Zeit, merke ich, dass ich schon gar nicht richtig eingenordet in den Tag gehe. Aber wenn der Tag beginnt mit dem Herrn, im Zwiegespräch, im Hören auf sein Wort, dann kann ich ganz anders an die Schwierigkeiten herangehen. Ich glaube, wenn wir oft über diese Herausforderungen, die in der Tat objektiv gegeben sind in der Pastoral, wenn wir da zu sehr jammern, dann berücksichtigen wir vielleicht zu wenig diese Liebeskraft, mit der wir von Christus angezogen sein müssten. Und ich bin überzeugt, viele hier im Saal, Eltern, die Kinder haben, die nachts schreien, die die Eltern rausholen, die gewickelt werden müssen, Sorgen im Beruf, viele hier im Saal haben doch mindestens auch solche Stresssituationen wie wir Priester. Und da meine ich, befreit uns diese Liebeskraft Christi von einem falschen Jammern oder auch vielleicht von einem falschen Selbstmitleid.
Mir geht es jetzt eigentlich gar nicht so sehr um das Thema Selbstmitleid. Bischof Hanke, ich darf noch mal nachbohren. Sie sind ja Benediktiner und haben sozusagen vorher ein geregeltes Gebetsleben innerhalb Ihrer Gemeinschaft gehabt. Und nun waren Sie plötzlich im Bischofshaus. Wahrscheinlich ist das für den einen oder anderen, für Sie wahrscheinlich nicht, aber für den einen oder anderen hier im Raum schwierig, sich selbst zu disziplinieren. Was haben Sie denn da für Tipps, außer dass man morgens früher aufsteht?
Das ist doch schon ein wesentlicher Tipp, sich morgen etwas früher aus dem Bett zu erheben und sich Zeit für den Herrn zu nehmen. Oder wenn ich jetzt an Eheleute denke, die vielleicht einen stressigen Beruf haben, warum nicht mal in der Früh gemeinsam beten? Mir hilft das in der Früh morgens. Ich bete nach Möglichkeit im Bischofshaus mit den Schwestern, die im Haus sind, mit dem Sekretär, gemeinsam die Laudes. Und dann, je nachdem, wenn ich keine Messfeier auswärts habe, feiern wir auch gemeinsam die Eucharistie. Ich denke, dieses gegenseitige sich stützen auch im Gebet ist doch sehr, sehr viel und kann eine große Hilfe geben. Ich erfahre am eigenen Leib immer, und Ja, keiner ist ja gefeit gegen das Jammern. Ich erfahre am eigenen Leib immer wieder, Stress wird dann vermieden, wenn die Motivation da ist, wenn gerade bei uns Christen die Liebeskraft Christi spürbar ist. Das ist das beste Anti-Stress-Mittel, das ich jedenfalls erfahren habe. Und die Gemeinschaft des Gebetes. Dass ich mich auch einmal, Sie als Ehepartner oder ich im Bischofshaus, mitbeten lasse, wenn ich ganz erschöpft, verärgert aus einem Gespräch zur Vesper komme und eigentlich allein keine Kraft mehr hätte, jetzt die Psalmen zu beten, allenfalls vielleicht noch die etwas negativeren Passagen der Psalmen, ich will ja nicht sagen die Fluchpsalmen, aber dann ist eine Gemeinschaft da, die betet mich mit und ich habe das schon im Kloster erfahren. Etwa die Mittagshore, die war oft mein Feind, weil ich mitten aus einer Arbeit rausgerissen wurde, dann klingelte die Glocke und ich dachte mir, verflixt, lieber Gott, willst du jetzt nicht haben, dass ich den Brief oder das Gespräch noch zu Ende führe? Und ich bin manchmal, ehrlich gesagt, auch mit einem gewissen Missmut ins Gebet reingegangen. Wenn ich davon gelassen habe und mich ganz in das Gebet habe fallen lassen, dann war für mich diese 20-minütige Mittagshore, dieses Mittagsgebet, erfrischender, erquickender, kräftespendender als ein ausgiebiger Mittagsschlaf. Ich bin so beschenkt herausgekommen aus dem Gebet, habe wieder neue Kraft gehabt durch diese Begegnung, durch diese Berührung des Herrn. Und ich kann nur sagen, wir stehen uns da oft selbst am meisten im Weg. Gott möchte schenken, er möchte schenken, schenken, schenken. Und unsere Hände sind leider oft so verschlossen.
Wir stehen in der Tat in der Fastenzeit. Das Thema wurde vorhin mal angesprochen von Kardinal Meißner, nämlich das Thema Beichte. Es gilt ja das Kirchengebot, einmal im Jahr wenigstens in der Fastenzeit soll man beichten gehen. Öfter ist sicher ratsam. Papst Benedikt hat geschrieben im Priesterjahr 2009, die Priester dürfen niemals resignieren, wenn sie ihre Beichtstühle verlassen sehen, noch sich darauf beschränken, die Abneigung der Gläubigen gegenüber diesem Sakrament festzustellen. Zu der Zeit des heiligen Pfarrers von Ars war in Frankreich die Beichte weder einfacher noch häufiger als in unseren Tagen, da der eisige Sturm der Revolution die religiöse Praxis auf lange Zeit erstickt hatte. Pater Burp, was sagen Sie zum Thema Beichte?
Das Bußsakrament, das ja Jesus bei der Schwester Faustina das Tribunal der Barmherzigkeit nennt, ist neben der Eucharistie meines Erachtens das Wichtigste. Er sagt dort, in diesem Sakrament tue ich die größten Wunder. Und meine Erfahrung ist schon sehr früh gewesen als Priester, das habe ich bei den Focolari mal abgehört und habe es dann selber probiert und weitergemacht, weil ich es gut erfahren habe, dass wenn ich einen Kurs vor mir hatte oder etwas Schwieriges vor mir hatte, bin zu meinem Mitbruder gegangen und habe zuerst gebeichtet, damit ich ganz frei bin. Ich darf Sie vielleicht erinnern an das, was ich über die Anbetung oder über den Heiligen Geist gesagt habe hier, damit ich ganz frei bin, dass der Herr durch mich wirklich handeln kann. Weil alle Sündhafte in mir, und das sind ja immer Egoisten zuerst, dieses Seinwollen wie Gott, kriegen wir ja ums Verrecken nicht aus uns raus. Und damit dann der Herr auch wirklich reinrassig durch mich sprechen kann. Ich bin so erschrocken, als ich bei der Schwester Faustina las, wo der Herr ihr sagt, das, was ich dir durch den Beichtvater sage, ist sicherer mein Wort, als was ich dir direkt sage. Denke, mein Herr, da kann ich nämlich bloß selbst daher schwätzen. Also, verstehen Sie, da muss ich frei sein für sein Wort. Ich muss während des Beichthörens, wenn ich auf den hinhöre, muss ich auf, sowohl auf den Beichtenden hören, wie auf Gott selber. Was sagt er mir? Was soll ich dem sagen? Wo soll ich irgendwie eine Frage stellen? Ich brauche diese Offenheit. Wenn Sie, es hört sich alles fromm an, das ist aber ganz praktisch. Wer es tut, wird es erfahren. Nicht? Und deshalb ist für mich selber das Bußsakrament ganz wichtig für meine apostolische Tätigkeit. Nicht? Ich kann nicht in der Sünde verkünden, da kann nichts passieren. Ja? Und genauso versuchen wir bei uns in unseren Kursen, man kann in allen Kursen, wir haben ja immer Personen, die begleiten. Wir haben über 60 Mitarbeiter, die wir weiterbilden und die Leute einzeln begleiten, allen Kursen, egal welcher. Und die gehen ihnen nach bis in die Nacht hinein, dass sie sie zum Bußsakrament bringen. Und das sind oft Osterbeichten von früher. Nicht? Und das ist so wunderbar, die Leute bekennen nachher, das kann ich durchschnittlich sagen, bekennen nachher, das Wichtigste ist im Bußsakrament passiert. Da bin ich, und jetzt will ich regelmäßig beichten, ich habe das wieder erfahren. Die Menschen müssen diese Wirklichkeit, hier tue ich die größten Wunder, wieder erfahren. Ich muss aber ihnen helfen, sie hinführen, dass sie wieder den Mut haben. Und meine Mitbrüder, das sind wunderbare Leute, die die Menschen wirklich im Bußsakrament so führen, dass die manchmal in einem Kurs zwei, dreimal beichten gehen, weil ihnen immer wieder was Neues aufgeht nach vielen Jahren, nicht, und sie dort verstanden werden. Und das ist etwas so Entscheidendes. Und ich denke, das ist der größte Sieg der Hölle, dass das abgeschafft ist, auf Deutsch gesagt, ist nicht abgeschafft, aber vergessen worden ist.
Regen Straub, ich weiß nicht, ob das bei Ihren Priesteramtskandidaten auch bekannt ist, aber ich habe mal gelesen, Johannes Paul II. Ist alle zwei Wochen mindestens beichten gegangen. Wie können Sie das Ihren Kandidaten nahebringen?
Ja, die regelmäßige Beichte ist etwas, was von den Seminaristen erwartet wird. Die monatliche Beichte auf jeden Fall. Es ist auch im Seminar wöchentlich zwei Beichtväter an einem festen Zeitpunkt auch zugegen, sodass die Seminaristen die Möglichkeit haben, auch über die geistliche Begleitung hinaus, die sie noch außerhalb des Seminars haben, auch diesen Weg der ständigen Erneuerung im Bußsakrament zu gehen. Wenn Pater Hans sagt, die Fruchtbarkeit des apostolischen Wirkens hängt ganz wesentlich an der Beichte, so kann man zuvor auch mit Recht sagen, dass in der Formation auch sozusagen der Ausbildung, der Berufung, der Entfaltung der Berufung des Beichtsakraments ein Schlüssel ist, geradezu ein Werkzeug, um an den einzelnen Fragen, die sehr unterschiedlich sind bei den Kandidaten, einfach konsequent zu arbeiten, und zwar nicht nur aus eigener Kraft und Willenskraft, sondern eben mit der Gnade Gottes zusammenzuarbeiten. Und insofern ist die regelmäßige Beichte ein Schlüssel des geistlichen Wachstums. Ja. Vielleicht, wenn ich noch anfügen darf, es ist mir gerade in Erinnerung gekommen, als Bischof Gregor über die Zufriedenheit gesprochen hat. Ich habe persönlich so eine Erfahrung gemacht, die mir auch gezeigt hat, dass die Zufriedenheit des Priesters auch darin liegt, dass er in seiner Sendung auch wahrgenommen wird und auch in Anspruch genommen wird. Ich habe als junger Priester an einem Wallfahrtsort einmal über 20 Stunden Beichte gehört. Ich war selten so glücklich wie in diesen Tagen, mit einer Kraft ausgestattet, die letztlich auch der Priester braucht, um auch seine eigene Berufung immer wieder einzuholen. Also insofern können die Gläubigen sehr viel auch beitragen zur Zufriedenheit der Priester, indem sie sie auch in Anspruch nehmen.
Kardinal Meißner, von dem heiligen Pfarrer von Ars gibt es das Zitat: Ein guter Hirte, ein Hirte nach dem Herzen Gottes, ist der größte Schatz, den der liebe Gott einer Pfarrei gewähren kann, und eines der wertvollsten Geschenke der göttlichen Barmherzigkeit. Was müssen also Gläubige tun?
Ich möchte das nochmal aufgreifen, was Herr Regens jetzt am Schluss sagte. Was sollen Gläubige tun? Ich werde oft gefragt bei Visitationen, wie können wir denn unseren Priestern helfen? Da sage ich, geh zu ihnen beichten. Ja, da gucken die mich groß an. Geh zu ihnen beichten. Wenn wir nicht mehr Beichtväter sind, dann trocknet ein ganzer Lungenflügel unserer priesterlichen Existenz ein. Wir werden schwache Typen. Und ich sage den Priesteramtskandidaten im ersten Semester, ich werde ihre geistliche Reife immer daran ablesen, die geistliche Reife für den Empfang der heiligen Weihe, wie ihr Verhältnis zum Bußsakrament ist. Sehen Sie mal, die allerhöchsten Gaben Gottes, die Vergabung und die größte Gnade, die Begnadigung, wird uns im Bußsakrament geschenkt. Wenn ich nicht mehr beichten gehe, dann sage ich also dem Vater, steck deine kostbaren Gaben an den Hut, ich brauche dich nicht. Dann
künde ich ihn mein Sohn sein auf und sein Vater sein. Und solche Typen können nicht Priester werden. Die müssen ja den barmherzigen Vater repräsentieren. Und das muss ich ja leider sagen, wir Priester sind nicht unschuldig am Verschwinden des Bußsakramentes, weil wir nicht mehr beicht sitzen. Und wissen Sie, für mich ist ein besetzter Beichtstuhl in einer leeren Kirche das ergreifendste Symbol für die wartende Geduld Gottes. Und insofern, wenn ein Priester auch als Beichtvater gefordert ist, dann wird uns das geschenkt, was Sie gerade zitiert haben, als Ausspruch des heiligen Pfarrers von Ars. Ich habe in der vorletzten Bischofskonferenz gesagt, da geht es ja auch nicht immer so sanft zu, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Und da habe ich gesagt, wir reden hier über das Priestertum, über das Gemeinde. Wir können gar nicht mehr mitreden, weil wir Bischöfe keine Beichtväter mehr sind. Da fehlt uns etwas sehr Wesentliches an unserem Priestertum. Und wenn wir das im Bischofsamt auszuüben haben, ich kann es zum großen Teil nur dadurch praktizieren, dass ich alle 4 Wochen selber antrete. Ich gehe nicht gern beichten, aber bin immer froh, wenn ich es wieder geschafft habe. Ja. Aber liebe Freunde, helfen Sie mit, unser Priestertum zu erneuern. Wenn ich zum Psychotherapeuten gehe, muss ich krank sein. Im Beispiel brauche ich nur ein Sünder sein.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten weitere Höhepunkte vom Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011 in Würzburg. Diese Veranstaltung können Sie in voller Länge ebenso wie alle anderen Beiträge des Kongresses unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen. Am einfachsten geht es per Telefonanruf unter der Nummer 089 für München 6424888 und die 0. Oder auch per E-Mail an info@kirche-in-not.de. So viel für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten und mit dabei sind. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.